Law on Air. Willkommen beim Podcast der Anwaltskanzlei CMS Schweiz. Mit unseren Gästen diskutieren wir Rechtsfragen, die bewegen. Bleiben Sie mit uns informiert.
2 Jahre Corona-Pandemie liegen hinter uns allen und diese Zeit hat ja bei vielen von uns dazu geführt, dass unsere Arbeitsplätze, die bereits schon sehr technisch waren, noch technischer geworden sind. Der neue Konform bietet natürlich gleichzeitig auch ein bisschen die Gefahr, dass neue Daten erhoben werden können und auch analysiert werden. Und genau diesem Thema wollen wir heute unseren heutigen Podcast widmen. Es soll um Analytik am Arbeitsplatz gehen. Ich freue mich dazu außerordentlich, dass ich einen ganz tollen Gast, eine ganz tolle Gästin eingeladen habe. Professorin Isabel Wildhaber ist hier Expertin auf diesem Gebiet und ist Ordinaria für Privatrecht und Wirtschaftsrecht unter besonderer Berücksichtigung des Arbeitsrechts an der Universität St. Gallen. Sie engagiert sich als Direktorin für ein Forschungsinstitut für Arbeit und Arbeitswelten. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
Genau,
an der Universität St. Gallen und befasst sich eigentlich seit Jahren schon mit diesem Thema. Sie hat auch als Pionierin da im Schweizer Arbeitsrecht angefangen, dazu zu forschen. Und es geht vor allem eben bei ihr um die Digitalisierung am Arbeitsplatz und um New Future of New Work und solche Modelle. Und mein Name ist Christina Winter. Ich darf mich Ihnen auch gerade vorstellen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin an der CMS Schweiz hier tätig im Bereich des Arbeitsrechts und durfte vor meiner Zeit hier mal dich, liebe Isabel, 2 Jahre an deinem Lehrstuhl unterstützen. Und von dieser Zeit kenne ich auch ein bisschen deine Forschung und deswegen habe ich dich hier eingeladen und ich freue mich umso mehr, dass du meiner Einladung gefolgt bist und mit mir heute diesen Podcast gestaltet. Herzlich willkommen, liebe Isabel.
Ja, danke Christina, dass ich kommen durfte. Danke, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr, hier zu sein heute und mit dir über Analytik am Arbeitsplatz, Überwachung am Arbeitsplatz zu sprechen.
Das ist wunderbar. Du forschst ja schon seit langem eben, wie gesagt, zu diesem Thema. Und es ist auch ein Thema, das uns eben zunehmend in der Rechtspraxis sehr beschäftigt, uns Anwälte. Und das ist ja auch der Grund, warum ich es so wichtig fand, dass wir diesen Podcast heute machen. Ich finde eigentlich Analytik am Arbeitsplatz gar nicht ganz so der beste Begriff persönlich, weil ich finde ein bisschen mehr besser der Begriff People Analytics, weil es geht ja um die Menschen, die analysiert werden und nicht der reine Arbeitsplatz. Daran anschließend vielleicht gleich meine erste Frage an dich. Was verstehst du unter People Analytics?
Ja, genau, das ist eine gute Frage. Als wir anfingen mit unserem Forschungsprojekt, das war ein Forschungsprojekt beim Schweizerischen Nationalfonds im Nationalen Forschungsprogramm 75 zu Big Data, lief das so ein bisschen unter dem Begriff Big Data. Und im Grunde genommen, damals gab es noch keinen stehenden Begriff für was da geschieht am Arbeitsplatz. Es gab zahlreiche verschiedene Begriffe von Workforce Analytics, People Analytics, HR Analytics. Die BWLer sprachen auch oft über New Surveillance. Also es gab ganz verschiedenste Begriffe. Und unterdessen, würde ich sagen, hat sich der Begriff People Analytics ein bisschen eingebürgert. Das ist, was die meisten Menschen benutzen. Was ist es? Nun, es ist eigentlich die Methode, mit der soziale Aspekte aus dem Leben der Arbeitnehmer, aber auch aus ihrem Arbeitnehmerleben in numerische Daten verwandelt werden. Die Arbeitnehmer werden also quantifiziert, sie werden ausgemessen. Und diese Daten versucht das Unternehmen, die Arbeitgeberin, dann gewinnbringend zu nutzen. Dadurch kann das Unternehmen die Arbeitnehmer versuchen, besser zu verstehen. Also wer sind diese Leute überhaupt? Welche Skills haben sie? Es gibt so Tools, die dann die Skills matchen zum Beispiel. Oder das Unternehmen kann bessere Entscheidungen treffen. Welchen Weg wollen wir einschlagen? Welche Richtung wollen wir gehen? Oder das Unternehmen kann je nachdem sogar besser führen, denn es haben Studien ergeben, dass die Menschen einen Algorithmus oder einen Roboter als Chef einem Menschen vorziehen würden.
Oh, das ist sehr interessant. Ich weiß nicht, ob das für mich so zutreffen würde, aber ich muss mir das nochmal genau überlegen. aber du hast schon angesprochen, genau wie du gesagt hast, du hast mit deinem Team eine interdisziplinäre Studie dazu durchgeführt. Daran anschließend würde mich vielleicht gleich die Frage interessieren, wie viel Einfluss hat denn People Analytics effektiv oder wie viel kommt das wirklich vor in unserer Arbeitswelt?
Ja, in der Tat kann man sagen, dass aktuell mehr heiße Luft produziert wird, als eigentliche Auswirkungen von People Analytics spürbar sind. Viele Unternehmen probieren rum in verschiedenen Pilots mit Startups, verschiedene Tools, von denen sie hören, die sie ausprobieren. Und die Anwendung von digitalen Technologien nimmt also deutlich zu. Das liegt zum einen daran, dass diese Technologien relativ günstig erhältlich sind heute. Und zum anderen liegt es auch daran, dass das Marketing dieser Technologien eine größere Objektivität als von Menschen verspricht und damit dann auch Effizienzgewinne. Und davon lassen sich viele Unternehmen locken und setzen auf People Analytics Tools. Wir haben in unserem Projekt des Schweizerischen Nationalfonds einige Anwendungsbeispiele gesehen, bei denen der Implementierungsprozess der Tools, sagen wir mal, nicht so ideal begleitet wurde. Das hat dann zu viel Argwohn unter den Arbeitnehmern geführt. Im schlimmsten Fall fühlten sich diese überwacht, was dann eine negative zu werten war. Als Reaktion begannen Mitarbeitende, die Monitoring-Tools zu umgehen, und das wiederum verzerrte dann die Resultate. Also kurz gesagt, People Analytics nehmen definitiv zu, werden aber derzeit noch recht laienhaft und unreflektiert eingesetzt. Ich denke, es braucht mehr Bewusstsein für eine bessere Implementierung und, das finde ich ganz wichtig, auch eine datenschutzrechtliche Begleitung solcher Maßnahmen. Der Schutz des Rechts auf Privatsphäre muss sichergestellt werden. Und viele Unternehmen begeben sich in sogenannte Pilots, ohne dass sie die Rechtsabteilung oder externe Anwälte involvieren. Es kommt oft vor, dass HR und IT sagen, du, hast du gehört, hier gibt es richtig ein cooles neues Tool. Wollen wir das ausprobieren? Komm, wir machen einen Pilot. Und die Rechtsabteilung weiß davon relativ wenig, auch wenn sie existiert in-house. Und ich denke, das führt dann teilweise dazu, dass es eben dann rechtlich auch nicht richtig umgesetzt wird.
Ich finde sehr spannend, was du gerade gesagt hast, vor allem das Letzte mit der Frage, dass zu wenig arbeitsrechtlich beurteilt wird. Ich empfinde es gerade so, dass wir eigentlich eher eine zunehmende Anfrage auch haben zur Beratungsanfrage, genau zur Einsetzung solcher Tools. Auch Corona hat da, finde ich, seines dazu getan, weil zum Beispiel gab es Unternehmen, die auf die Idee kamen, ein neues Badge-System einzuführen, das den Eintritt eines Arbeitnehmers ins Büro und wieder den Austritt erfasst. Ich glaube, die Sensibilität ist einfach dafür gewachsen, auch bei Arbeitgebern, und natürlich auch das Interesse über Technik, Dinge zu, ja, jetzt muss man aufpassen, wie man es nennt, kontrollieren. Aber genau das ist eben die Schwierigkeit, dass es eben nicht zur Überwachung der Leute führt. Vielleicht ist das gerade ein guter Punkt, den wir nochmal hier angehen können. Die Frage, welche Unternehmen setzen so überhaupt solche Tools ein und auch welche Art von Tools werden eingesetzt, die Daten da erfassen?
Ja, aktuell sind es natürlich vor allem die größeren multinational tätigen Konzerne, so in den üblichen dominierenden Branchen der Schweizer Wirtschaft, zum Beispiel Finanzinstitutionen, Versicherungen, Dienstleistungen, auch Logistikunternehmen, die setzen People Analytics ein. Die Großen sind es deshalb, weil viele Kleinere haben ja keinen Bedarf, die wissen, wo die Skills ihrer Leute sind, und die haben einen Überblick über ihre Mitarbeiter. Deshalb sind es vor allem die größeren multinational tätigen Konzerne. Fast alle großen Unternehmen in der Schweiz haben zumindest Pilots, Pilotprojekte, in denen sie systematisch Daten ihrer Angestellten erheben und auswerten. Inwiefern dann die KMUs, die kleineren und mittleren Unternehmen, solche Technologien einsetzen werden, das ist noch nicht absehbar. Am häufigsten verwenden Schweizer Unternehmen technologiegestützte Tools für Mitarbeiterbindung und Mitarbeiterentwicklung. Also wir haben das genannt Retention and Development. Also wie kann ich meine guten Mitarbeiter behalten? Wie kann ich machen, dass sie sich gut entwickeln? Und was für Tools sind das? Nun, meistens sind es eher Low-Tech-Versionen. Es ist nicht die künstliche Intelligenz, von der wir immer hören, sondern die meisten der Tools, die wir gesehen haben, sind eher Low-Tech. Also intelligente Employee-Experience-Dashboards zum Beispiel eher selten. Meistens sind es Online-Befragungen, Pulsbefragungen, also automatisierte Geschehnisse, aber nicht unbedingt selbstlernend. Neben den Tools für Retention und Development sind auch sehr üblich an zweiter Stelle folgen die Tools für das Leistungsmanagement. Also zum Beispiel automatisierte Tools zur Erfassung der Tastenanschläge und der Internetnutzung. Gerade in Callcentern sind die sehr weit verbreitet. Auch in stark regulierten Branchen sind die verbreitet.
Krass, ich bin gerade ein bisschen von deinen Informationen geschockt, weil ich gerade diese Tastenanschläge ehrlich gesagt recht schockierend finde. Das empfinde ich selber als sehr kontrollierend. Aber gut, man analysiert doch, was man bekommen kann. Kannst du vielleicht, du hast gerade schon ein paar Dinge genannt, aber kannst du vielleicht noch weitere irgendwie gängige Analyse-Tools gerade unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vielleicht geben, damit so klar ist eigentlich, über was wir wirklich am besten reden?
Gern. Also es gibt zum Beispiel Tools, die auf Geolocation-Tracking basieren, die mit GPS funktionieren und die den Ort zeigen, wo der Arbeitnehmer sich zu einem bestimmten Zeitpunkt geografisch befindet. Und das wird dann zum Beispiel verwendet, um bei einer Logistikfahrt, also bei einer Päckchenverteilung, die Routen zu optimieren. Da kann schon sehr viel mit berücksichtigt werden. Gibt es irgendwo einen Stau, gibt es ein Unwetter? Das kann man dann alles optimieren. Und darin liegt ja dann der Gewinn, dass man optimiert. Andere Tools, die wir oft gesehen haben, sind Kommunikationsplattformen, welche im Hintergrund bei der Arbeit eines Arbeitnehmers, einer Arbeitnehmerin mit einer Art Scoring-System arbeiten. Und solche Kommunikationsplattformen sollen den Arbeitnehmern einen Anreiz bieten, um Informationen im Konzern zu teilen. Damit oftmals ist es ja so, dass jemand ein ganz spezifisches Wissen hat, dass man das dann abholen kann, dass man weiß, wo die Person mit diesen Skills oder mit dieser Information sitzt.
Das ist sehr interessant. Also auch solche Beispiele, ich glaube, die helfen das zum Verdeutlichen. Ich frage mich, wenn man das jetzt alles so ein bisschen zusammennimmt, kann man hier schon von künstlicher Intelligenz sprechen oder noch nicht?
Bei den meisten Tools, die wir gesehen haben, handelt es sich nicht um künstliche Intelligenz, sondern um Low-Tech-Tools. Denn was ist künstliche Intelligenz? Künstliche Intelligenz ist ein Verfahren zur Mustererkennung. Und die Mustererkennung funktioniert, indem man das Tool, die künstliche Intelligenz, mit Daten aufbaut. Je höher die Quantität und die Qualität der Daten, desto besser ist dann die Beurteilung durch die KI. Und wenn man KI so definiert als Mustererkennung, dann sind die meisten Tools eben keine KI. Das wird aber als Buzzword gerne benutzt, auch von den Unternehmen selber. Aber es ist bis anhin noch nicht so viel KI, kommt aber.
Ja, überrascht mich ehrlich gesagt auch nicht. Das ist auch eher mein Eindruck, dass es noch nicht so wirklich sich um künstliche Intelligenz handelt. Vielleicht wäre das nächste Beispiel eher ein Beispiel auch von künstlicher Intelligenz. Ich wollte noch die sogenannten Wearables ansprechen. Falls Sie sich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fragen, was ich damit meine, dann schauen Sie sich vielleicht ans linke oder ans rechte einen Arm runter und sehen eine Smartwatch. Das wäre in meiner Meinung ein Beispiel von Wearables. Also ein Tool, das Gesundheitsdaten erfassen kann, vielleicht mein Puls, vielleicht meine Temperatur, Körpertemperatur oder möglicherweise auch irgendwie Herzfrequenz. Und ich weiß, dass das bereits in der Gesundheitsbranche oder von Sozialversicherungen, dass die das durchaus sehr attraktiv finden, solche Daten zu erhalten. Ich habe erst neulich wieder von meiner Krankenversicherung eine Einladung bekommen, dass ich mit ihr solche Daten teile und sie wollten mir dafür meine Prämie reduzieren. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass auch Arbeitgeber an sowas interessiert sein könnten, gerade nach Zeiten von Corona-Pandemien. Und mich würde interessieren, was ist da deine Erfahrung mit solchen Gesundheitsdaten? Werden diese erhoben? Sammeln das Arbeitgeber?
Ja, das ist eigentlich interessant, finde ich. In unseren quantitativen Studien haben wir gesehen, dass Unternehmen gerade in diesem Bereich sehr vorsichtig sind. Da kann ich eigentlich entwarnen, derzeit noch für die Schweiz, also nur für die Schweiz, zum Teil die gleichen Unternehmen machen das durchaus außerhalb von Europa, aber innerhalb von Europa und in der Schweiz, also in der EU und in der Schweiz sind sie sehr vorsichtig. Warum? Ja, weil Gesundheitsdaten per se erhöhten Datenschutzkriterien unterliegen und die Unternehmen wissen das. So ist es deshalb so, dass nur sehr wenige Personen im Unternehmen Zugang zu Gesundheitsdaten haben. Und im Vergleich zu anderen Anwendungsbereichen sehen wir hier ein reflektiertes Vorgehen und tatsächlich ein erhöhtes Bewusstsein, dass Gesundheitsdaten geschützt werden müssen.
Das freut mich zu hören als Juristin und Arbeitsrechtlerin. Und das ist auch ein guter Punkt, hier gleich mal anzufangen, uns das ein bisschen datenschutz- und arbeitsrechtlich genauer anzuschauen. Weil wir wollen da auch People Analytics, müssen wir in diesem Kontext irgendwie auch eine Form bewerten oder es muss sich auch in einem Rahmen befinden. Die Schweiz schränkt ja hier die Möglichkeiten durchaus auch im Recht stark ein, oder?
Ja, das ist tatsächlich so. Die Möglichkeiten sind eingeschränkt. Und viele Schweizer Unternehmen sind sich bewusst, dass solche Tools invasiv sind oder dass sie Big Brother-Effekte haben können und entscheiden sich deshalb gegen gewisse Tools. Also zum Beispiel so die smarte Toilette, die es gibt in Asien, die am Montag dann gleich ausmisst, ob man sich eine Linie Koks gezogen hat, ob man schwanger ist, ob man sonst was Interessantes im Blut hat. Das würde nicht in Frage kommen in der Schweiz. Und da sind sich die Unternehmen viel zu sehr bewusst, dass das eben Big Brother-mäßig ist. People Analytics Tools werden in der Schweiz mehrheitlich zum Nutzen der Unternehmen und der Arbeitnehmenden gleichermaßen eingesetzt. Und man kann also schon sagen, dass der Good Brother hier dem Big Brother überlegen ist.
Das ist ja das, was ich am Anfang auch sagte mit dem Komfortgedanken, der natürlich durch solche Technik auch überhaupt entstehen kann. Jetzt, wenn wir den rechtlichen Rahmen anschauen, dürfen ja laut Gesetz eigentlich nur diese Daten erhoben werden in einem Arbeitsverhältnis, die entweder erforderlich sind zur Durchführung eines Arbeitsverhältnisses oder dazu dienen, dass man die Eignung eines gewissen Arbeitnehmers erheben kann. Vielleicht wollen wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen da vielleicht nochmal ganz genau ein bisschen erklären, auch den rechtlichen Hintergrund. Wann erfüllt denn die Analytik das Kriterium der Eignung?
Genau, das ist eine sehr wichtige Frage und eigentlich eine, die noch so ein bisschen unterbehandelt ist oder unreflektiert ist. Denn bei der Eignungsabklärung müssen die Daten objektiv zur Abklärung der hinreichenden persönlichen beruflichen Qualifikation beitragen. Und was heißt objektiv? Also die subjektive Wissbegier der Arbeitgeberin genügt allein noch nicht. Es muss eben objektiv beitragen. Und dann stellt sich schon die Frage, wann genau sind denn die Daten objektiv geeignet? Und das ist eine schwierige Frage. In Deutschland hat man damit angefangen, dass man diese Frage mit Hilfe der sogenannten Eignungsdiagnostik beantwortet. Das heißt, die Eignungsdiagnostik ist ein wissenschaftlicher Forschungszweig der Psychologie und das ist eigentlich nach dem Motto Evidenz statt Bauchgefühl. Also etwas ist nur dann geeignet, wenn das empirisch erhärtet ist, dass es geeignet ist. Objektivität verlangt eben, dass die Arbeitseignung kausal ist oder dass man wenigstens die Stichhaltigkeit der Korrelation überprüft. Ich gebe dafür mal ein Beispiel. Bei Programmierern gab es eine Weile lang den Hype, dass man sagte, jemand, der auf Manga-Webseiten rumturnt, ist ein besonders toller Programmierer. Manga-Websites sind so japanische Comics. Und diejenigen, die auf einer bestimmten sehr hippen Manga-Website sich bewegten, die haben sich als besonders gute Programmierer gezeigt. Und wenn man jetzt mal abgesehen davon, dass sie das vielleicht in der Freizeit tun und das schon allein deshalb heikel ist, müsste man sich auch die Frage stellen, ist das jetzt wirklich objektiv geeignet, dieses Kriterium, um zu sagen, diese Person ist ein guter Programmierer oder eine Programmiererin. Und dafür müsste man dann eben überprüfen, dass das kausal ist, das ist es in unserem Fall nicht, oder wenigstens die Stichhaltigkeit der Korrelation überprüfen. Also sonst wird es ein bisschen zu zufällig.
Ja, gutes Beispiel an dieser Stelle dafür. Wir haben jetzt gerade über die Eignungsabklärung gesprochen. Ich habe vorhin erwähnt, das Gesetz quasi zwei Möglichkeiten zur rechtmäßigen Datenerhebung vorsieht. Das andere wäre eben die Erforderlichkeit. Wann genau ist Analytik denn zur Durchführung als Arbeitsverhältnis überhaupt je erforderlich?
Ja, das ist genau die richtige Frage, weil da muss man eigentlich sich überlegen, was heißt denn erforderlich? Heißt das nützlich oder heißt das notwendig oder was genau verstehen wir darunter? Denn natürlich, du hast recht, es gibt viele People Analytics Erfindungen wie Chip-Implantate oder die algorithmische Leistungsauswertung oder eben Monitoring von Bewerbern in sozialen Netzwerken. Und ist das jetzt streng genommen notwendig für die Durchführung des Arbeitsverhältnisses? Die meisten People Analytics Anwendungen sind nicht erforderlich. Es ging ja auch vor der Digitalisierung. Man kann ja das Arbeitsverhältnis auch durchführen ohne. Also erforderlich in einem richtig strengen Sinn sind die meisten Anwendungen nicht, denn sie werden eingeführt, weil man gewinnbringend agieren will, also aus betriebswirtschaftlichen Motiven. Und die meisten Jobs lassen sich natürlich auch ohne Analytics ausführen. Was ist denn der Vorteil von People Analytics? Naja, es ermöglicht halt Entwicklung und Einsparungen und letztlich trimmen sie ein Unternehmen fit für den Wettbewerb. Und gerade in unserer heutigen Zeit jetzt, wo viele eben in den Tools-Markt einsteigen, sichern sie bestehende und schaffen neue Arbeitsstellen. Und aus diesen Überlegungen heraus bin ich folgender Meinung. Es sollten auch Analysen möglich sein, die vielleicht nicht für die Durchführung des einzelnen Arbeitsvertrags eben erforderlich sind, aber die für den Fortschritt des Gesamtunternehmens oder einer Abteilung erforderlich sind. Also ich finde, man darf das Kriterium jetzt nicht ganz streng sehen, sonst geht gar nichts mehr.
Ja, bei dem Thema sind wir oft, also quasi genau das, was du sagtest, wenn ich quasi nicht sage, dass es zwingend für die Eignung, Frage der Eignung notwendig ist, aber auch nicht ganz zwingend erforderlich für die Durchführung des Arbeitsverhältnisses ist, dann stellt sich die Frage, was machen wir denn jetzt? Also was haben wir denn noch für Möglichkeiten?
Ja, genau. Wenn beide Kriterien nicht erfüllt sind, so muss man vermuten, dass die Datenbearbeitung unrechtmäßig ist. Und dann, was ist dann? Ja, dann braucht es eine Rechtfertigung. Und diese ist von großer Relevanz. Unter Arbeitsrechtlern wissen wir, dass diese Frage lange Zeit extrem umstritten war. Es gab zwei verschiedene Lager, wenn diese zwei Kriterien der Eignungsabklärung und der Erforderlichkeit nicht erfüllt sind, was dann passiert, ob man dann einen Rechtfertigungsgrund anführen kann oder nicht. Und es gibt jetzt ein neues Bundesgerichtsurteil von letztem Herbst 2021 also, und das bringt Gott sei Dank ein wenig Klärung und sagt, dass die Datenbearbeitung dann auf einen Rechtfertigungsgrund im Datenschutzgesetz beruhen kann. Und damit schafft das Bundesgericht jetzt etwas mehr Spielraum für People Analytics, weil man es zum Beispiel eben dann auf einer Einwilligung basieren kann. Ich finde aber, es bleibt so, dass eben Abweichungen von diesen zwei Kriterien der Erforderlichkeit und der Eignung schwierig zu rechtfertigen sind.
Diese Einschätzung teile ich völlig. Also ich bin da auch sehr, sehr vorsichtig, wenn man das quasi weder das eine noch das andere wirklich subsumieren kann, glaube ich, sind wir immer im sehr schwierigen Bereich. Aber wir kennen da auch die übliche Diskussion, wir beide, zu dem Thema, ob ein Arbeitnehmer einwilligen kann in eine Datenbearbeitung, die beispielsweise eben nicht zwingend erforderlich ist für die für Durchführung des Arbeitsverhältnisses, aber auch nicht wirklich was dient zur Eignungsabklärung. Und das ist auch eine Frage, die wir ganz häufig haben. Ja, aber wir erheben das nur unter freiwilliger Basis. Mhm. Und das quasi, da würde mich auch interessieren, ob du da dazu noch was sagen kannst, weil diese Diskussion wird ja schon sehr lange geführt.
Absolut. Es ist wichtig, dass die Einwilligung freiwillig erfolgt, dass sie informiert erfolgt und gegebenenfalls ausdrücklich. Und die Freiwilligkeit, das ist so eine Sache. Das ist im Arbeitsverhältnis oft strittig, wegen der Abhängigkeit, wegen der Subordination des Arbeitnehmers, der Arbeitnehmerin. Wie freiwillig ist das denn? Und ich habe hier ein Zitat mitgebracht aus unseren Umfragen, aus unseren Interviews, wo ein Arbeitnehmer zur Freiwilligkeit Folgendes gesagt hat. Und ich finde das eben genau noch repräsentativ. Ich zitiere: Fühle ich mich genötigt? Diese Freiwilligkeit im Sinne von, ja, du musst das nicht mitmachen, aber dann kommt wahrscheinlich ein Berater und guckt dir den ganzen Tag lang zu. Wie freiwillig ist das dann noch? Ich denke, das ist auch ein sehr heikler Teil in der Interaktion. Zitat Ende. Und so haben viele Arbeitnehmer das geschildert. Die Einwilligung muss also freiwillig sein und das ist, wie gesagt, schwierig. Sie muss sich aber auch auf eine bestimmte Aktivität beziehen. Sie muss purpose-specific sein. Also wenn man vorgibt als Arbeitgeber, Daten nur für einen bestimmten Zweck zu sammeln und dann aber diese Daten für einen anderen Zweck nutzt, dann ist die Einwilligung für diesen zweiten Zweck nicht mehr gegeben. Und unsere Daten haben aber gezeigt, und das fand ich so ein bisschen schockierend, ehrlich gesagt, dass 59% der Unternehmen eine generelle Einwilligungsklausel im Arbeitsvertrag kennen. Und ich glaube, da sind wir uns einig, Christina, eine solche Pauschaleinwilligung von Arbeitnehmern für die Datenerhebung und Auswertung, das ist rechtlich unzulässig.
Zum Schluss, jetzt haben wir gerade das gehabt mit der Einwilligung. Zum Schluss habe ich vielleicht einfach noch eine ganz persönliche Frage an dich. Wenn wir das jetzt alles so zusammennehmen, was ist deine Meinung? Wie gläsern wird ein Arbeitnehmer dank Analytik wirklich?
Ja, der Mensch wird definitiv immer wie gläserner. Und zwar auch durch Tools, wo sich das vielleicht, die so unschuldig klingen und vielleicht viele Arbeitnehmer sich nicht bewusst sind, so Tools wie zum Beispiel Microsoft 365. Da wird man auch schon ganz schön gläsern. Unsere Studien haben aber eben gezeigt, dass die meisten Arbeitnehmer sich nicht bewusst sind, wie gläsern sie sind. Sie sind sich nicht bewusst, was genau alles analysiert wird und was man daraus dann als Arbeitgeber auch für Schlüsse ziehen kann. Und ich finde, dass umso wichtiger deshalb der Datenschutz ist. In der Schweiz getraut man sich gewisse Big Brother-Tools eben nicht, die man in den USA oder Asien anwendet. Und das fand ich eigentlich noch beruhigend zu sehen, dass der Datenschutz das tatsächlich bewirkt in der Schweiz und der EU. Unser Projekt hat auch gezeigt, dass für das Vertrauensklima im Unternehmen es gar nicht so wichtig ist, welches Tool das manchmal genau ist, sondern die Mitsprache der Angestellten und eine sorgfältige Kommunikation sind entscheidend für das Vertrauensklima. Also lasse ich meine Arbeitnehmer partizipieren, ob wir das machen und wie wir das machen und wie kommuniziere ich das. Und wir haben gesehen, dass die gleichen Tools in einem Unternehmen ohne Mitsprache zu Widerstand führten und in einem anderen Unternehmen, welches die Arbeitnehmer früh involviert hat und deren Feedbacks eingebunden hat, gab es keine Probleme. Also fürs Vertrauen wichtig ist die Mitsprache und die Kommunikation und auch die Fehlerkultur. Also ob die Arbeitnehmer das Gefühl haben, das gibt es nur, damit man sie sanktionieren kann oder mit einer Art Kultur, dass man eben aus Fehlern lernen kann und das wird nicht sanktioniert. Insgesamt finde ich, dass wir als Gesellschaft darüber diskutieren müssen, was wir zukünftig im Bereich Mitarbeitererfassung wollen und was nicht. Und ich bin froh, dass wir mit diesem Podcast zu dieser Diskussion beitragen können. Ich denke, das müssen wir uns alle überlegen.
Vielen lieben Dank, liebe Isabel, dass du heute bei uns warst. Und vielen lieben Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein. Und schalten Sie uns auch gerne wieder hier bei uns rein, wenn es heißt Law on Air.
Mehr Informationen über unsere Speaker und CMS Schweiz finden Sie auf unserer Website cms.law. Abonnieren Sie unseren Podcast und bleiben Sie weiterhin mit uns informiert.